Die Archäologen wissen wahrscheinlich nicht, wie viel sie in Bezug auf die Erhaltung vieler antiker Gegenstände den Würmern verdanken. Wenn Münzen, goldene Schmuckgegenstände, Steinwerkzeuge und so weiter auf die Oberfläche des Bodens fallen, so werden sie ganz untrüglich in einigen wenigen Jahren von den Exkrementhaufen der Würmer begraben und dadurch sicher aufbewahrt werden, bis in irgendeiner späteren Periode das Land einmal wieder umgestürzt wird.
1881 hat Charles Darwin das geschrieben. Nicht nur den damaligen Archäologen war die Existenz der Regenwürmer kaum bewusst. Ganz ähnlich ging es den Gärtnern, den Landwirten und den Geologen.
Die Regenwürmer haben in der Geschichte der Erde eine bedeutungsvollere Rolle gespielt, als die meisten auf den ersten Blick annehmen dürften.
Interessant ist die Geschichte des Buches Bildung der Ackererde, denn er hat ja eigentlich sehr früh sich mit Regenwürmern befasst. Nach seiner Reise mit der Beagle ist er ja auf das Landgut seines Onkels Joshua Wedgwood gekommen, um sich dort auch zu erholen auf Raten der Ärzte, und nahm eben eine Anregung seines Onkels bzw. späteren Schwiegervaters auf, sich mit diesen Regenwürmern zu befassen.
Dr. Monika Joschko vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Müncheberg liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Am Institut für Landschaftsstoffdynamik untersucht sie unter anderem, wie Regenwürmer die Beschaffenheit von landwirtschaftlich genutzten Böden beeinflussen. Ganz in der Tradition und quasi als späte Nachfolgerin des großen Charles Darwin. War ihr das von Beginn an klar?
Nein, das war mir überhaupt nicht klar, und am Anfang war ich auch gar nicht so erfreut darüber. Ich bin erst im Laufe der Jahre dazu gekommen, zu merken, dass tatsächlich die Regenwürmer ein äußerst spannendes Arbeitsgebiet sind, dass sie unglaubliche Leistung vollbringen im Boden und dass wir viele Bereiche unseres Lebens, denken wir an die Landwirtschaft, an die Nahrungsmittelproduktion, ohne die Tätigkeit der Regenwürmer tatsächlich kaum so leisten könnten, wie es jetzt möglich ist. Und es wurde eigentlich im Laufe der Jahre immer spannender, sich mit diesem Thema zu befassen.
Auch Charles Darwin hatte zunächst eher zufällig mit den Regenwürmern Bekanntschaft gemacht. 5 Jahre war Darwin mit dem Forschungsschiff Beagle unterwegs gewesen. Danach hatte er sofort seine Sammlungen geordnet und beschrieben. All das hatte seine Gesundheit so stark angegriffen, dass er sich den Sommer über auf dem Landgut seines Onkels erholen wollte. Darwin hatte während der Reise mit der Beagle unter anderem geologische Fachbücher studiert und daraus viel gelernt über Gesteinsbildung und über Bodenerosion. Zu diesem Thema konnte nun auch sein Onkel etwas berichten. Er hatte einige Jahre zuvor, wie es damals üblich war, gebrannten Mergel und anderes zerkleinertes Gestein über einige Wiesen gestreut, also die sauren Wiesen quasi gekalkt. Die Steine waren im Laufe der Zeit immer tiefer ins Erdreich hineingeraten. Onkel Wedgwood schrieb das der Aktivität von Regenwürmern zu. Darwin schaute sich den Sachverhalt an, er fand die Vermutung seines Onkels bestätigt und so hielt er im Herbst einen wissenschaftlichen Vortrag darüber.
Im Jahre 1837 las ich eine kurze Abhandlung vor der Geologischen Gesellschaft in London über die Bildung der Ackererde, in welcher nachgewiesen wurde, dass kleine Fragmente von gebranntem Mergel, Schlacken etc., welche dick über die Oberfläche mehrerer Wiesen gestreut worden waren, nach Verlauf weniger Jahre in der Tiefe von einigen Zollen unter dem Rasen liegend, aber noch immer eine Schicht bildend, gefunden wurden. Dieses anscheinende Einsinken oberflächlicher Gegenstände ist eine Folge der großen Menge feiner Erde, welche beständig von den Würmern in der Form ihrer zylindrischen Exkremente auf die Oberfläche gebracht wird. Diese Exkremente werden früher oder später ausgebreitet und bedecken einen jeden auf der Oberfläche liegen gelassenen Gegenstand. Ich wurde hierdurch zu der Folgerung geführt, dass die ganze Ackererde über das ganze Land hin schon viele Male durch die Verdauungskanäle der Würmer gegangen ist und noch viele Male durchgehen wird.
Darwins Vortrag wurde von den Geologen wohlwollend zur Kenntnis genommen. Er blieb aber weitgehend folgenlos. Regenwürmer galten weiterhin als Pflanzenschädlinge. In den Ratgebern für Gartenfreunde wurden weiterhin Rezepte veröffentlicht, wie man die Regenwürmer am raschesten umbringen kann. Auch Darwin selbst wandte sich den Würmern erst mehr als 30 Jahre später wieder zu, aber dann mit der von ihm bekannten Akribie. Monika Joschko.
Darwin hat ja Regenwurmgefäße auf sein Klavier gestellt und geschaut, bei welchen Tönen die Regenwürmer herauskamen, und hat seine ganze Familie eingespannt bei diversen Gefäßversuchen. Er konnte ja auf diese Weise viele Einzelheiten der Regenwurmethologie oder der Regenwurmökologie klären.
Diese Studien zur Regenwurmethologie, also zum Verhalten der Regenwürmer, waren zugleich die ersten systematischen Verhaltensstudien an wirbellosen Tieren. Dazu merkt Charles Darwin an:
Würmer besitzen keinerlei Gehörsinn. Sie nahmen nicht die geringste Notiz von den durchdringenden Tönen einer Metallpfeife, welche wiederholt in ihrer Nähe hervorgebracht wurden. Ebenso wenig von den tiefsten und lautesten Tönen eines Fagotts. Sie verhielten sich indifferent gegen Geschrei, wenn nur Sorgfalt angewendet wurde, dass sie der Atem nicht traf. Wenn sie auf einem Tisch, dicht bei den Tasten eines Klaviers gestellt wurden, welches so laut wie möglich gespielt wurde, so blieben sie vollkommen ruhig. Obgleich sie für Schwingungen in der Luft, die für uns hörbar sind, unempfänglich sind, so sind sie doch äußerst empfindlich für Schwingungen in jedem festen Körper. Wenn die Töpfe, welche die zwei Würmer enthielten, die für den Klang eines Klaviers vollständig unempfindlich geblieben waren, auf dies Instrument gestellt wurden und der Ton C im Bassschlüssel angeschlagen wurde, so zogen sich beide augenblicklich in ihre Löcher zurück. Nach einiger Zeit kamen sie wieder heraus, und als nun das zweigestrichene G angeschlagen wurde, so zogen sie sich wieder zurück. Unter ähnlichen Umständen, in einer anderen Nacht, fuhr ein Wurm rapid in seine Höhle, als ein sehr hoher Ton nur einmal angeschlagen wurde, ebenso der andere Wurm, als das C im Violinschlüssel angeschlagen wurde.
Auf ähnlich originelle Weise analysierte Charles Darwin die Vorlieben der Regenwürmer bei der Nahrungsaufnahme, ihren Körperbau, und schließlich testete er alle anderen Sinnesorgane.
Den Würmern fehlen Augen, und anfangs glaubte ich, dass sie für Licht vollständig unempfänglich seien.
Dann aber fiel Darwin ein, dass womöglich die Zeitdauer zu berücksichtigen sei, während derer die Würmer einer Lichtquelle ausgesetzt sind. Er führte ganze Serien von Experimenten durch mit folgenden Ergebnissen.
Wenn das Licht einer Kerze mittelst einer großen Linse auf das vordere Körperende konzentriert wurde, so zogen sie sich meist augenblicklich zurück. In allen Fällen brachte die Dauer des Lichtes, wenn es nicht ein äußerst schwaches war, einen großen Unterschied im Resultate hervor, denn Würmer, welche vor einer Paraffinlampe oder einer Kerze dem Licht ausgesetzt wurden, zogen sich ausnahmslos innerhalb 5 bis 15 Minuten in ihre Höhlen zurück. Und wenn am Abend die Töpfe beleuchtet wurden, ehe die Würmer herausgekommen waren, so erschienen sie gar nicht an der Oberfläche. Nach den vorstehenden Tatsachen ist es offenbar, dass das Licht die Würmer durch seine Intensität und durch seine Dauer beeinflusst. Es ist nur das vordere Ende des Körpers, wo die Gehirnganglien liegen, welches durch das Licht beeinflusst wird, wie ich bei vielen Gelegenheiten beobachtet habe. Wenn dieser Teil beschattet wird, so können andere Teile des Körpers voll beleuchtet werden und es wird keine Wirkung erzielt. Da diese Tiere keine Augen haben, so müssen wir annehmen, dass das Licht durch ihre Haut durchtritt und in irgendeiner Weise ihre Hirnganglien reizt.
Heute weiß man, dass Darwins Beschreibung ungenau, seine daraus abgeleitete Vermutung zur Reizweiterleitung aber durchaus korrekt war. Tatsächlich besitzen Regenwürmer im obersten Bereich ihrer Haut so etwas wie Sehzellen. Bei Belichtung werden von dort aus Signale an die Gehirnganglien weitergeleitet. Das ist eine Ansammlung von Nervenzellen. Die größte Dichte an Sinneszellen findet man tatsächlich ganz vorn, am Vorderende der Würmer. Nach hinten nimmt die Dichte der Sinneszellen ab. Jedoch ist das Körperende, anders als Darwin vermutete, wieder reichlich mit lichtempfindlichen Zellen ausgestattet.
Wenn ein Wurm plötzlich beleuchtet wird und wie ein Kaninchen in seine Höhle hinabschießt, so werden wir zunächst darauf geführt, die Handlung als eine Reflextätigkeit anzusehen. Die Neigung der Gehirnganglien scheint gewisse Muskeln in einer ganz unvermeidlichen Weise zum Zusammenziehen zu veranlassen, unabhängig von dem Willen oder dem Bewusstsein des Tieres, als wäre es ein Automat. Aber besonders die Tatsache, dass ein Wurm, wenn er in irgendeiner Weise beschäftigt ist, häufig des Lichtes nicht achtet, steht der Ansicht entgegen, dass das plötzliche Zurückziehen eine einfache Reflextätigkeit ist.
Heute weiß man sicher, dass Regenwürmer neben angeborenen Reflexen sehr wohl auch in Maßen lernfähig sind. Und Darwin war einer der Ersten, der das experimentell nachwies. Er analysierte zum Beispiel, wie man Regenwürmer dazu bewegen kann, Fremdkörper in ihre Röhren zu ziehen, Papierstückchen beispielsweise.
Es bleibt nur eine einzige Alternative übrig, dass nämlich Würmer, obgleich sie in der Stufenleiter der Organisation tief unten stehen, doch einen gewissen Grad von Intelligenz besitzen. Dies wird einem jeden als sehr unwahrscheinlich auffallen, aber es darf wohl bezweifelt werden, ob wir genug von dem Nervensystem der niederen Tiere wissen, um unser natürliches Misstrauen in einer solchen Schlussfolgerung zu rechtfertigen.
An dieser zurückhaltenden Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert. Wenn man Darwins Buch über die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer heute liest, kann man sich oft ein Lächeln nicht verkneifen. So einfach muten uns heute seine Experimente an. Forschung ist heute oft weniger anschaulich. Aber noch immer stoßen Wissenschaftler auf neue nützliche Eigenschaften der Regenwürmer. Die Bodenbiologin Monika Joschko.
Es gibt ja viele interessante Aspekte der Regenwurmökologie. Eine ist zum Beispiel die, dass ja der Schleim, der beständig abgesondert wird, auch von den Regenwürmern. Die Haut muss ja immer feucht gehalten werden, damit der Regenwurm atmen kann. Dieser Schleim hat auch antibiotische Eigenschaften. Wie kann man sich sonst vorstellen, dass so ein Weichgebilde, was sich durch den Boden bewegt, dass das leben kann, lebensfähig ist bei dem großen Druck, der also jetzt von irgendwelchen Pathogenen ausgeübt wird. Er hat antibiotische Eigenschaften und es gibt tatsächlich Gesellschaften, die das auch nutzen. In China ist es offenbar so, dass also diese antibiotischen Eigenschaften des Regenwurmschleims direkt genutzt werden. Und auch das ist ein Bereich der Forschung, der noch lange nicht abschließend untersucht worden ist.
Im Ergebnis hat die Regenwurmforschung der vergangenen 100 Jahre Darwins Mutmaßungen über die Bodenbildung durch Regenwürmer vollauf bestätigt. Auf naturbelassenem Boden können pro Hektar und Jahr bis zu 100 Tonnen Erde durch die Mägen von Regenwürmern wandern.
Man muss sich vorstellen, dass die oberen Schichten, zum Beispiel bei einem Grünlandboden, tatsächlich aus Regenwurmlosung besteht, die also mehrfach schon den Darm der Regenwürmer passiert hat. Wenn man sich vorstellt, dass eben 300 bis 500, manchmal 500 Individuen pro Quadratmeter auf einem Grünlandstück leben können, dann sind die Leistungen, die hochgerechneten Leistungen für den Bodentransport enorm. Die bodenbiologische Leistung der Regenwürmer, die ist unbestritten. Und wir sind also Darwin sehr dankbar, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und wer das Buch gelesen hat, ist ja wirklich fasziniert von der Klarheit und Exaktheit der Beobachtung und der Darstellung. Von dieser Art der Darstellung können wir sehr viel lernen.
Wenn wir eine weite, mit Rasen bedeckte Fläche betrachten, so müssen wir dessen eingedenk sein, dass ihre Glätte, auf welcher ihre Schönheit in einem so hohen Grade beruht, hauptsächlich dem zuzuschreiben ist, dass alle die Ungleichheiten langsam von den Regenwürmern ausgeebnet worden sind. Es ist wohl wunderbar, wenn wir uns überlegen, dass die ganze Masse des oberflächlichen Humus durch die Körper der Regenwürmer hindurchgegangen ist und alle paar Jahre wiederum durch sie hindurchgehen wird. Der Pflug ist eine der allerältesten und wertvollsten Erfindungen des Menschen, aber schon lange, ehe er existierte, wurde das Land durch Regenwürmer regelmäßig gepflügt und wird fortdauernd noch immer gepflügt. Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutungsvolle Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben, wie diese niedrig organisierten.